ARD.
Mir geht's um die nicht unbedingt romantischen Lieben, die anderen großen Lieben, die es im Leben gibt. Also es sind die Art von Lieben gemeint, die einen irgendwie durchs Leben begleiten. Es kann eine beste Freundin sein, das können aber natürlich auch die eigenen Kinder, Schwestern, Mütter sein. All das spielt bei Maren, um die es in dem Buch geht, eine Rolle. Also es geht auch um die Beziehung zur Schwester, zur Mutter, zur eigenen Tochter und zu einer Professorin, die sie geprägt hat während ihrer Jugend. Und das sind alles irgendwie ganz wichtige Frauen in ihrem Leben gewesen.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzsaler und Anne-Dore Krohn.
Wenn man einen Podcast immer wieder an verschiedenen Orten aufnimmt, wie wir das hier in Orte und Worte ja machen, dann ist es natürlich doppelt schön, wenn der Frühling endlich so richtig da ist, es draußen warm ist und die Sonne sich blicken lässt. Und Anne-Dore hat das diese Woche ausgenutzt und sich mit der Berliner Schriftstellerin Katharina Hartwell getroffen. Und bei der schönen Sonne natürlich, ne, ihr wart draußen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Das muss man auf jeden Fall ausnutzen. Wir haben uns in Moabit verabredet. Da wohnt Katharina Hartwell mit ihrer Familie und wir haben dort über ihren neuen Roman Große Lieben gesprochen. Und wir haben uns verabredet am Spreeufer bei der Buchkantine. Kennst du die?
Ja, die kenne ich. Eine Freundin von mir wohnt da um die Ecke. Und tatsächlich, ich liebe diesen Ort. Es ist ein Café mit angeschlossenem Buchladen. Ne?
Genau, ganz, ganz schöner Ort. In Katharina Hartwells neuem Roman spielt eine Szene am Spreeufer vor eben diesem Café, auch wenn es nicht namentlich genannt wird, aber wer sich so ein bisschen auskennt, weiß, das ist es. Und in dieser Szene treffen sich zwei Autorinnen und sprechen über die Schwierigkeiten des Künstlerdaseins und deshalb kehren sie auch nicht ein in der Buchkantine, weil es ist dort zwar sündhaft lecker, aber auch nicht gerade total günstig. Und Katharina Hartwell und ich sind erst ein bisschen an der Spree gelaufen, haben uns dann aber im Gegensatz zu ihren Figuren im Roman auf die Kaffeeterrasse gesetzt und haben Kaffee getrunken und über große Lieben gesprochen.
Große Lieben, wer sind denn diese großen Lieben?
Ja, man denkt bei große Lieben oder große Liebe ja vielleicht erstmal an die romantische Liebe, aber darum geht es hier nicht. Es geht um andere große Lieben im Leben. Die Hauptfigur in diesem Roman heißt Maren und der rote Faden ist ihre Freundschaft zu einem Mädchen namens Inga. Die beiden lernen sich kennen, da sind sie 13 Jahre alt. Und die begleiten sich trotz vieler Unterschiede durchs Leben, diese beiden. Spielen aber auch andere große Lieben eine Rolle, zum Beispiel später die eigene Tochter, die Schwester, die Mutter, eine Professorin. Katharina Hartwell hat das Buch nämlich in drei Teile strukturiert. Also es geht um drei wichtige Lebensabschnitte, drei Bruchstellen, drei Orientierungsmomente. Einmal geht es um Maren mit 13 Jahren, einmal mit 23 und dann mit 33 Jahren. Und so ergibt sich die Biografie einer Frau, die in den 80ern geboren wurde, in den 90ern aufwächst und in den Nullerjahren dann erwachsen wird.
Das klingt jetzt fast wie so ein Generationenporträt. Ist es das?
Ja, das hat schon was Exemplarisches, fand ich beim Lesen, obwohl es in erster Linie einfach eine sehr gut erzählte Geschichte ist. Aber gleichzeitig ist Große Lieben auch soziologisch. Also ein Buch über weibliche Identitäten, über die Rollen von Mädchen und Frauen, über Wendepunkte, über Selbstverortungen. Also ich habe noch nie so über das Aufwachsen von Mädchen in den 80er und 90er Jahren gelesen. Da habe ich ganz viel auch wiedererkannt mit diesem ganzen Diätenwahnsinn, diese super dünnen Models in den Zeitschriften, die Selbstverständlichkeit, mit der Kommentare über Körper gemacht wurden. Du nickst hier schon, Nadine.
Ja, ich kenne das auch, ja.
Ja, und dann aber auch diese Phase mit Anfang 20, das wird eben auch beschrieben, da studiert die Hauptfigur in Katharina Hartwells Buch Gender Studies und da verortet sie sich nochmal komplett neu und dann 10 Jahre später wird sie Mutter und das stellt auch nochmal alles komplett auf den Kopf. Und ich kenne Katharina Hartwells Bücher seit ihrem Romandebüt Das fremde Meer ist 2013 erschienen und sie ist eine sehr offene Autorin. Sie schreibt unter anderem auch Fantasy-Romane und mir gefällt immer wieder ihr Ton, ernsthaft und trotzdem humorvoll und ich schätze sehr ihre brillanten psychologischen Beobachtungen.
Am Berliner Spreeufer, wo ihr zusammen unterwegs wart, kann man sicher auch einige brillante Beobachtungen machen. Anne-Dore und Katharina Hartwell jetzt im Gespräch über den Roman Große Lieben.
Hallo Katharina.
Hallo, schön dich zu sehen, Anne-Dore.
Ja, vor allem muss man ja sagen, wir haben uns ewig nicht gesehen. Ich habe, glaube ich, mal dein Debüt moderiert, war das? Das fremde Meer.
Genau, das war 2013, ja, genau.
krass. Und wir haben uns die ganze Zeit nicht gesehen. Und jetzt sehen wir uns wieder. Das ist wunderschön mit deinem neuen Buch, das ich richtig gern gelesen habe. Und wir stehen jetzt hier in Moabit, Bochumer Straße, Ecke Dortmunder Straße. Warum hast du diesen Ort vorgeschlagen, Katharina?
Das ist, das ist das sehr schöne westfälische Viertel hier. Ich bin hier privat oft und mag es hier sehr gerne. Und der, das ist auch einer der wenigen Berlin-Orte, der auch in dem Roman jetzt nicht namentlich, aber erkennbar auftaucht. Das Spreeufer des westfälischen Viertels, wo alles so schön ist.
Genau, da gibt es eine Szene, da trifft sich die Ich-Erzählerin mit einer Freundin, Bekannten, und die reden so ein bisschen über ihr Leben. Die sind beide Autorinnen, beide Künstlerinnen. Und die spazieren hier so ein bisschen am Spreeufer lang. Wollen wir das auch machen?
Ja, lass uns das machen.
Super, let's go. Ja, wir haben sehr Glück mit dem Wetter. Es ist ein richtig schöner, sonniger Tag heute. Und wir sind hier auch gerade an der Buchkantine. Das ist auch so ein schönes Café, in dem es auch Bücher gibt. Sitzt du da auch manchmal drin?
Dafür ist es tatsächlich ein bisschen zu weit weg, von wo ich wohne in Moabit. Ich wohne genau am anderen Ende. Aber wenn Besuch da ist und man mal den besonders schönen Teil von Moabit zeigen will und man was besonders Feines machen will, dann gehen wir hier auch mal gerne hin, ja.
In deinem neuen Roman Große Lieben, da gibt es, wie gesagt, diese Szene, die auch hier spielt am Spreeufer. Und die Ich-Erzählerin, die ist Erzählerin, ist Autorin, so wie du auch. Und die unterhält sich mit einer Freundin über den Status quo, wo stehen sie eigentlich gerade, wie kommen sie voran mit ihrem Romanschreiben, mit ihrem Buchschreiben. Und das suggeriert natürlich sehr viel Autofiktionalität, wenn du dir eine Ich-Erzählerin aussuchst, die auch Autorin ist wie du. War das eine ganz bewusste Entscheidung, bei diesem Roman zu sagen, ich nehme jetzt mal eine Schriftstellerin?
Ja, schon, aber nicht so als Ausgang, sondern eher gegen Widerstände. Also ich glaube, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, ich kann genau dieselben Dinge sagen oder ich kann mir die Dinge genauso anschauen, wenn ich die Erzählerin einen anderen Beruf haben lasse, dann hätte ich, glaube ich, das auch gemacht. Aber ich glaube, ich kenne mich einfach in keinem anderen Beruf so gut aus oder wüsste darüber so viel zu sagen. Wie ist der Verlauf einer Karriere vielleicht? Wie fühlen sich bestimmte Dinge an? Und ich hatte das Gefühl, also wenn ich was Signifikantes über Scheitern oder Neuanfänge oder Identität oder Karriere sagen will, dann kann ich das in diesem Beruf. Und es ging mir, glaube ich, nicht darum, irgendwie über Recherche mir dann irgendwie was komplett anderes zu erschließen, sondern ich war da schon so tief drin, dass ich dann da auch drin bleiben wollte. Und das war dann schon eine bewusste Entscheidung, aber es war auf jeden Fall eine der Schwierigkeiten, weil ich eigentlich nicht so sicher war, wie begeistert ich von der Autofiktion bin. Oder ich dachte eigentlich so, ich möchte eigentlich keine Autofiktion schreiben. Das lehne ich dann irgendwie doch ab, aber es gab in dem Buch autofiktionale Elemente, die ich so brauchte. Es ist ähnlich wie mit Mutterschaft. Da ist es in vielen Punkten nah an meiner Erfahrung, weil ich, glaube ich, sonst gar nichts Signifikantes so hätte darüber sagen können. Und dann habe ich da dieses Zugeständnis gemacht, an bestimmten Stellen sehr autofiktional zu sein und an anderen nicht.
Ja, also auf jeden Fall möchte Katharina Hartwell nicht verwechselt werden mit ihrer Ich-Erzählerin. Nein. Das höre ich jetzt raus.
Ganz genau, ja, ganz genau.
Wie ja die meisten AutorInnen übrigens nicht, wenn sie ich schreiben. Ich ist ja immer auch eine Figur. Mir ist das schon klar, aber ich finde das trotzdem immer spannend, wenn man diese Entscheidung fällt als Autorin. Ne? Das ist ja natürlich auch eine Überlegungssache.
Auf jeden Fall. Und es war irgendwie tatsächlich auch der Punkt, wo das Projekt dann für eine lange Zeit zum Erliegen gekommen ist. Ich glaube, das lag dann noch mal 2 oder 3 Jahre. Und dann, wie das so manchmal ist, diese ganz komplexen, großen Probleme, also entweder das ist dann, glaube ich, der Tod des Manuskripts oder es erledigt sich irgendwie von alleine und man stellt fest, ach, ich glaube, jetzt weiß ich. Und die fiktionaleren Elemente traten für mich irgendwie klarer hervor. Ich wusste, wie ich das Buch fiktionalisieren kann. Das war dann irgendwie so da. Diese Freundschaft nämlich, um die es geht, ist ein ziemlich fiktionales Element. Und das war so ein starkes Element, dass ich dachte, damit wird der Text so weit weggerückt von mir, das kann ich dann schreiben.
Das ist ja total interessant, weil tatsächlich eine Freundschaft zwischen 2 Mädchen, später dann Frauen, eine Lebensfreundschaft nenne ich sie jetzt mal, weil sie sich bis in die 30er zieht, so lange verfolgen wir die Ich-Erzählerin, eine Freundschaft, die ganze Zeit andauert, trotz der ganzen Entwicklungen und Veränderungen. Und diese Freundschaft ist ja auch für dein Buch wie so ein zentraler Erzählstrang. Also das ist so das, was alles auch zusammenhält.
Genau, und das war aber tatsächlich der Einbruch der Fiktion. Ich glaube, da hat er eine starke Rolle gespielt. Ich hatte in den Jahren davor Elena Ferrante gelesen und das hat mich wahnsinnig erreicht und ich habe da ganz viel wiedererkannt aus meinem Aufwachsen und ich liebe den Pathos dieser Texte. Für mich war dieser Pathos was für mich in meinem Leben und in meiner Erfahrung genauso. Also ich hatte das Gefühl, das ist die Geschichte von wie Mädchenfreundschaften, wie ich sie damals erlebt habe. Und damit fand ich das sehr angemessen, ist glaube ich das Wort, genau. Und das ist so bei mir geblieben. Also dieses über Mädchenfreundschaften und über das Erwachsenwerden und wie wachsen diese Freundschaften mit oder halt eben auch nicht. Und ich habe keine Freundschaft, die 20, 30 Jahre mitgewachsen ist. Und ich fände es aber sehr schön. Ich hätte es sehr gerne. Und ich glaube, das war dann mit so ein Element, wo ich dachte, das interessiert mich total stark. Es hat ganz viel mit mir zu tun, aber es ist nicht autofiktional. Und ich kann das, ich kann diese Parallelwelt bauen. Ich kann diese Parallelgeschichte erzählen, in der ich so eine Freundschaft gehabt habe und das untersuchen möchte und mir ansehen will. Und das habe ich dann gemacht.
Ja, wir können ja vielleicht mal, Katharina, jetzt doch hochgehen da in die Buchkantine und ein Getränk zu uns nehmen und ein bisschen tiefer eintauchen in deinen Roman, in Große Lieben.
Sehr gerne.
Dann machen wir das jetzt mal. So, jetzt sitzen wir hier beide mit einem riesengroßen Milchkaffee. Also kann man fast drin wohnen in der Tasse. Und ich habe mal dein Buch jetzt auf den Tisch gelegt, Katharina. Große Lieben. Der Titel ist ganz, ganz schön und ich habe mich sofort natürlich gefragt, um welche großen Lieben geht es? Kannst du das für dich zusammenfassen?
Ja, also ich kann es schon. Ich würde es, glaube ich, erstmal abgrenzen. Also ich glaube, die Erwartung ist, wenn man den Titel liest, denkt man an die romantische Liebe. Das ist ja meist, er ist meine große Liebe oder sie ist meine große Liebe. Und mir geht es um die nicht unbedingt romantischen Lieben, die anderen großen Lieben, die es im Leben gibt. Das ist eben natürlich vor allen Dingen die beste Freundin von Maren, Inga, zu der sie ein sehr schwieriges Verhältnis hat. Und an einem Punkt reflektiert sie dann aber, als diese Freundschaft wie so oft kurz davor ist abzubrechen, darüber, warum ist man so wenig willens, solche Freundschaften aufzugeben, die schon so lange bestehen. Und sie kommt dann zum Schluss, weil es einer der großen Lieben ist und man hat nicht so viele. Also es sind die Art von Lieben gemeint, die einen irgendwie durchs Leben begleiten. Und das kann eine beste Freundin sein, das können aber natürlich auch die eigenen Kinder, Schwestern, Mütter sein. All das spielt bei Maren, um die es in dem Buch geht, eine Rolle. Also es geht auch um die Beziehung zur Schwester, zur Mutter, zur eigenen Tochter. Und zu einer Professorin, die sie geprägt hat während ihrer Jugend. Und das sind alles irgendwie ganz wichtige Frauen in ihrem Leben gewesen. Und ich glaube, ich fand für den Roman und finde auch generell öfter die Beziehungen unter Frauen irgendwie spannender als die romantischen Lieben. Die geben irgendwie mehr her, wenn ich weiß.
Also in diesem Buch geben diese Beziehungen zu den Frauen auf jeden Fall sehr viel her. Und ich fand tatsächlich auch sehr auffallend, dass die Liebesbeziehung der Ich-Erzählerin, die sie irgendwann hat, die lernt im Studium irgendwann jemanden kennen, mit dem sie dann später auch eine Familie gründet in Berlin, das wird wirklich nur so peripher erzählt. Das ist wie so eine Leerstelle. Mhm. Also selbst als Inga ihre, sie nennt sie immer die beste Freundin, irgendwann sagt, erzähl doch mal, wer ist das? Und dann kommt nur der Satz und ich erzählte ihr es. Mhm. Aber wir als Leserinnen und Leser erfahren das nicht. Das war bestimmt auch nicht ganz zufällig, oder? Dass du die romantische Liebe so wirklich als Ellipse gelassen hast.
Ja. Da haben mehrere Entscheidungen zusammengespielt. Also zum einen, dass dadurch, dass es so starke autofiktionale Elemente gibt, gab es bestimmte Beziehungen, die ich nicht fiktionalisieren wollte, die ich aber auch nicht erzählen wollte und bei denen ich dachte, das muss nicht in diesem Buch sein. Und das passt mir aber auch ganz gut in den Kram, weil darum geht's überhaupt nicht. Ich habe ein Buch, Das fremde Meer, vor 12 Jahren, glaube ich, geschrieben und das war mein Buch über die romantische Liebe. Und ich habe irgendwie immer noch das Gefühl, dass ich damit eigentlich alles gesagt habe, was ich zu diesem Thema in dieser Form so sagen wollte. Also nicht, dass ich nie wieder über romantische Liebe schreiben will, aber wenn es nah an mir dran ist und an meiner Erfahrung und an der Art von romantischen Liebe, wie ich sie verstehe und erfahren habe, dann habe ich dem nichts hinzuzufügen. Und es hatte für mich, in diesem Buch hatte ich wirklich das Gefühl, es geht mir um was ganz anderes. Es geht mir um das Netz an Frauen in meinem Leben, die mich irgendwie gerettet haben und die ganz wichtig für mich gewesen sind und die für meine Identität und Entwicklung ganz wichtig gewesen sind. Und da hatte die romantische Liebe für mich irgendwie nichts zu suchen. Und damit möchte ich sie aber nicht abwerten oder nicht sagen, dass es immens, immens mein Partner für mich sehr wichtig gewesen ist und der Partner für Maren nicht auch ganz wichtig gewesen ist. Aber der Fokus ist sehr bewusst nicht darauf. Darum geht es nicht in diesem Buch.
Die Maren, die Ich-Erzählerin, die wächst in Hanau auf und das Buch fängt an, dass sie sich verabredet mit Inga das erste Mal. Da sind die beiden 13 Jahre alt. Und das ist eine sehr schöne Szene, weil Inga sagt, sie soll doch bitte einen Badeanzug mitbringen, weil es bei ihr zu Hause einen Pool gibt. Und Maren denkt, das sei ein Scherz. Also du fängst an mit einem großen Unterschied, denn die beiden Mädchen kommen, kann man so sagen, aus einem anderen Stall sozusagen oder aus einer anderen Gesellschaft.
Genau, es sind zwei Milieus, die da irgendwie miteinander crashen. Und was ich da auch interessant fand, wie versteht man diese unterschiedlichen Milieus oder wie hat man da überhaupt Zugang zu im Laufe seiner Entwicklung? Also ich glaube, in diesem ersten Teil des Romans, der spielt, als die beiden 13 sind, der zeichnet sich das vor allen Dingen dadurch aus, dass Maren eigentlich immer ganz viele Sachen nicht versteht. Oder sie merkt, irgendwas geht vor sich, aber sie kann es irgendwie nicht richtig greifen. Also dieses Missverständnis, gibt es da jetzt einen Pool? Nein, das muss ja ein Witz sein, ist irgendwie eines von vielen. Also es geht auch um die Einrichtung, es geht um den Stil, es geht um so einen Habitus, den sie nicht versteht und bei dem sie ganz oft denkt, ach, das ist ja merkwürdig, ach, das tut mir jetzt irgendwie leid, dass die so komisch leben, weil sie den gar nicht einordnen kann. Und dieses Verständnis und damit auch irgendwie so eine gewisse Ernsthaftigkeit und Härte, die dann diese Freundschaft ja auch anfängt auszuzeichnen, das bricht dann eben erst im weiteren Verlauf ihres Erwachsenwerdens ein, wo also das weniger lustig dann ist, ne? Dieses Verständnis, oh, das macht einen ganz schönen Unterschied aus, woher wir kommen oder was der Habitus ist, mit dem wir aufgewachsen sind.
Was ich sehr besonders fand beim Lesen bei dieser Freundschaft ist das, die, du hast es eben schon gesagt, dass es auch eine gewisse Härte hat und sowas, was man vielleicht Radical Honesty nennen würde, an mancher Stelle, nicht immer, aber die muten sich einander auch viel zu. Also das sind keine Mädchen und später Frauen, die so sich gegenseitig mit Samthandschuhen anfassen. Die sagen sich manchmal auch ziemlich klipp und klar, was sie so voneinander halten. Und die sind sehr, sehr unterschiedlich. Die haben sehr viele Reibungspunkte. Ich war unter anderem auch persönlich total bewegt, weil ich habe mehrere Freundinnen, die ich noch aus der Schulzeit oder aus der Kindheit kenne. Und mit einer habe ich seit ein paar Jahren keinen Kontakt mehr. Das fing so um die 40 an, dass es immer weniger wurde und unsere Lebensstile sind ganz anders und so weiter. Und wir haben uns wirklich aus den Augen verloren. Und ich war zwischendrin dann auch ganz traurig, als ich deinen Roman gelesen habe, weil was natürlich stimmt, dieses Kennen einer Person, die man schon so lange kennt, das ist ja wirklich was sehr, sehr Kostbares. Man hat ja auch so Lebensabschnittsfreunde oder Freundinnen. Und diese Menschen, die man schon wirklich seit so, so langer Zeit kennt, das kann man ja nicht einfach ersetzen.
Das stimmt. Es ist auch interessant, dass du das sagst, weil das habe ich tatsächlich von 2, 3 Leuten gehört, die sich bei mir gemeldet haben, nachdem sie das Buch gelesen haben. Und 2 haben auch gesagt, sie haben den Kontakt dann wieder aufgenommen mit der Freundin. Das fand ich irgendwie schön. Und ich muss sagen, ich habe auch zu 2 mir sehr wichtigen Personen im Lauf, also in der Vorbereitung oder dann kurz nachdem das Buch erschienen ist, habe ich auch mit 2 Leuten, mit denen ich jahrelang keinen Kontakt hatte, wieder den Kontakt aufgenommen. Und das waren immens positive Erfahrungen, an die ich irgendwie auch mit ein bisschen Zittern und Bedenken rangegangen bin. Aber irgendwie, da hat das Buch irgendwie uns tatsächlich wieder zusammengeführt und es war sehr, sehr schön.
Literatur bewegt die Welt, merken wir wieder mal. Ich habe auch gerade gestern 2 alte Schulfreundinnen getroffen und es so genossen. Wir saßen ewig beim Brunch und dann so Menschen, die man lange kennt, sind ja auch wie so ein ausgelagertes Gedächtnis. Man vergisst ja so viel. Und dann sitzt da eine alte Freundin und sagt, ja, da hast du doch das und das. Oder es war die Zeit, wo du dich von dem und dem getrennt hast oder so. Und ich hatte das schon wieder vergessen oder hatte es nicht auf dem Schirm. Das macht es ja auch so kostbar. So, also Inga und Maren sind sozusagen der rote Faden, den du durch dieses Buch, durch diesen Roman ziehst, durch große Lieben. Und du hast dir 3 Zeitpunkte ausgesucht. Du erzählst einmal, als die beiden 13 sind, dann erzählst du 10 Jahre später, 23 Jahre alt sind sie beide und das letzte, dritte Kapitel, der dritte Teil sozusagen, spielt dann, als sie 33 sind. Wie kam es genau zu diesen Momenten im Leben dieser Mädchen und Frauen?
Sie wandelt sich da enorm und hat dann das Gefühl, Anfang der 20er, Mitte der 20er, wie ich es auch hatte in meinen 20ern, sich jetzt endlich gefunden zu haben. Und dann springt der Roman eben nochmal 10 Jahre vor und sie ist irgendwie wieder eine ganz andere. Sie wird Mutter, was ich als auch die absolute Erschütterung meiner Identität irgendwie erfahren habe, ja. Tatsächlich. Und man merkt, oh, also sie ist ja eine ganz andere Person. Und was ist der rote Faden? Und ich glaube, das war auch am Anfang dieses Buches, dass ich mich so, ich wollte gern den roten Faden irgendwie einer weiblichen Identität, die jetzt irgendwie recht nah an meinem Erfahrungsspektrum ist, das ist ja ganz klar, erzählen und dachte, ich glaube, ich kann das am besten, wenn ich so diese sehr unterschiedlichen Schlüsselmomente oder Zeiten, in denen sich was ändert, in denen sich was manifestiert oder was kaputt geht, wenn ich die so gegeneinander knallen lasse. Und das geht eben am besten mit dieser Struktur, indem man eben nicht kontinuierlich durcherzählt, sondern indem man Sprünge macht. Und ich glaube, was ich da jetzt außen vor gelassen habe, aber was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist die Karriere, das Vertrauen in sich selbst. Und das, da ist Maren in ihren 20ern, hat irgendwie das Gefühl, sie steht so am Start von was ganz Großem und dann springt man 10 Jahre weiter und es ist klar, das ist irgendwie so nicht eingetreten. Und was macht man jetzt damit? Und auch das gehört für mich irgendwie zu, wie festigt sich so eine Identität? Also wer ist man oder wie denkt man sich selbst oder die Geschichte seines eigenen Lebens? Oft denke ich so, also ich habe das Buch natürlich auch geschrieben, als ich eben nicht Anfang 30 oder Mitte 30 war, sondern ich bin jetzt Anfang 40. Und bei vielen Dingen denke ich, oh, diese jüngere Generation an Frauen, die können noch Sachen, die haben Zugang zu Sachen, wo ich oft das Gefühl habe, ich kann mir theoretisch so viel erarbeiten, aber zu vielem, ich schaffe den Sprung einfach gar nicht mehr. Also diese 90er, die haben mein Körperbild zum Beispiel so geprägt. Ich finde das Wahnsinn, wie man so wirklich eine Body Positivity oder ich glaube, jetzt sagt man ja Body Neutrality oder so leben kann. Ich habe das Gefühl, das ist mir nicht mehr, also der Zug ist abgefahren. Und das hatte ich trotz dieses mich theoretisch und feministisch, akademisch damit auseinandersetzen, dass ich da oft das Gefühl hatte, ja, und dann stehst du da vorm Spiegel und beschreibst dich irgendwie selbst als Kartoffel oder hast halt selbst einen ganz anderen Blick, der überhaupt nicht diesen intellektuellen Sprung irgendwie geschafft hat und der immer noch stecken geblieben ist in der Sozialisierung, die ich als Mädchen erfahren habe und die war extrem harsch. Also das rollt jetzt ja gerade so über uns, dass so dieses Bewusstsein, wie das gewesen ist, in dieser Diet-Culture aufzuwachsen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es den 13-, 14-, 15-, 16-Jährigen heute geht, aber für uns war das ja absolut keine Frage, dass man irgendwie angesehen wurde mit einem sehr feindseligen, herablassenden Blick und das war ja für alle in Ordnung. Das wurde ja auch nicht durch Autoritätspersonen wirklich aufgefangen, also ob das jetzt Lehrerinnen oder Eltern oder Tanten oder wer auch immer war, das war ja irgendwie so die Kultur und ich habe das Gefühl, man kann versuchen, sich da rauszuarbeiten und man kann es mit ganz viel theoretischem Fachliteratur lesen, Podcasts hören, Dokumentationen sehen, aber das wirklich diesen Blick aus sich rauszukriegen und auch diese Leistungskultur, zu der wir ja lange total unkritisch gestanden haben, ich weiß nicht, wie man sich da irgendwie jetzt in unserem Alter noch so richtig von frei machen kann. Mir gelingt es auf jeden Fall nicht.
Das ist so eingeschrieben, glaube ich. Alles, was du schreibst in diesem ersten Teil über das Aufwachsen als Mädchen, dass ständig überall Diäten in den Zeitschriften gezeigt werden, dass man schon mit 13, 14 Diäten macht, dass irgendwelche Onkel, Sportlehrer Kommentare über deine Oberschenkel machen. Das kenne ich alles ganz genauso. Und dieses permanente Hadern, ob man selbst da irgendwie überhaupt genug sein oder dünn genug sein kann, schlank genug sein kann. Man kann auf jeden Fall sagen, dass dein Roman Große Lieben sich sehr viel dreht, immer wieder um den Blick auf den weiblichen Körper, um die Positionierung des eigenen Körpers in der Gesellschaft. Aber es geht eben auch um diese Freundschaft. Und ich fand eben ganz schön, dass manches auch furchtbar lustig war, weil das, finde ich, muss man auch unbedingt dazu sagen, wenn man über deinen Roman spricht. Der hat sich zwar jetzt hier ernsthafte soziologische, gesellschaftliche Themen vorgeknüpft, aber man lacht auch wahnsinnig viel. Es ist unheimlich viel Situationskomik. Du hast auch einen sehr besonderen Ton, den ich dann wieder erkannt habe, weil ich ja auch andere Bücher von dir kenne, Der Dieb in der Nacht und Das fremde Meer. Und ich habe mich gefragt, wie das für dich ist beim Schreiben. Wie findest du zu diesem Ton, zu auch so wirklich treffenden Bildern, gute Vergleiche? Vielleicht hören wir gleich auch nochmal ein Stück, wo man so ein bisschen deinen Ton hört.
Aber wie finde ich dazu? Gute Frage. Das ist für mich der mystischste Teil am Schreiben und ich finde das auch der nervigste Teil am Schreiben, weil da habe ich so ein Gefühl, entweder man ist eingeloggt und dann ist er da und dann gibt es immer noch ganz viele Sachen, die man vielleicht überarbeiten muss, irgendwie, dass man 20.000 Mal Hatte drin hat oder Augenblick oder was weiß ich, irgendwelche anderen Sachen fehlen nicht, aber wenn der Ton da ist so viel, läuft einfach. Und da gibt es aber für mich, also auch trotz meines Studiums am Deutschen Literaturinstitut, kann ich jetzt nicht die magische Formel sagen, wie man den findet. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, wenn man den nicht findet, dann ist echt Hopfen und Malz verloren. Also dann, das habe ich auch oft.
Ist ja auch schön, wenn man nicht alles erklären kann. Können wir eine kleine Stelle hören? Das ist eine Idee.
Ich würde auch gerne die Krabbelgruppenstelle lesen, aber ja. ich weiß nicht, ob ich die so schnell finde, was am Ende.
Jetzt hat Katharina Hartwell natürlich mein Exemplar mit meinen Unterstreichungen, meinen Smileys. Hast du es gefunden?
Genau, jetzt habe ich es. Die Mittwochskrabbelgruppe wird geleitet von einer Frau namens Christina. Ihre fröhliche, irgendwie aggressive Zupack-Energie erinnert mich an die Schwestern im Krankenhaus und macht mir ähnlich viel Angst. Gewöhnlich beginnen die Krabbelgruppen, indem wir zunächst kurz etwas über Frösche und Busse singen, bevor wir dann bescheiden berichten, was unsere Babys schon alles können. Sitzen, nach etwas greifen, Gurkenscheiben lutschen. Oder verhalten klagen über den wenigen Schlaf und das viele Weinen. Dies aber scheint die Advanced Toddler Group zu sein und es geht gleich los mit Bewegung und Aktion. Die Babys sollen in der Mitte des Raums in einem einzigen großen Babygewühl abgelegt werden. Argwöhnisch beobachtet Elena das Geschehen. Ich zwinkere ihr unsicher zu, ich weiß es ja auch nicht. Christina verlässt den Raum und kehrt mit ein paar verknoteten Seidentüchern zurück. Ich brauche die Mamis jetzt mal in der Mitte des Raums, ruft sie. Sie spricht sehr laut, ein paar der Babys fangen an zu weinen. Elena nicht. Wenn sie könnte, denke ich, würde sie die Arme verschränken. Jede Mami nimmt sich einen Zipfel und dann tanzen wir im Kreis, schreit Christina. Ich nicke vor mich hin, so wie ich es oft tue, wenn ich Zuschauerin oder bloß Anwesende bin. Aber halt, ich bin ja gemeint. Ich bin eine der Mamis.
Und danach hat sie mit einer anderen Mami so ein wunderbares Gespräch. Die sagt dann, ich bin studierte Biochemikerin.
Ich habe einen Doktor in Biochemie.
Das habe ich auch wahnsinnig gerne gelesen, diese Stellen. Ich kenne sowas auch. Also ich habe auch irgendwie in dem einen Schwangerschafts-Yoga, wo man eigentlich nicht Yoga gemacht hat, aber egal, habe ich mich befreundet mit einer Mutter, mit der ich bis heute befreundet bin, weil wir beide auch diesen ganzen Zirkus da vollkommen absurd fanden. Ja? Dieses Reduziertsein auf Mami und Körper und so weiter. Aber es ist natürlich toll, darüber zu lesen. Es wird ja immer mehr auch darüber geschrieben. Ich freue mich immer darüber, wenn es Literatur darüber gibt. Gertraud Klemm zum Beispiel, denke ich gerade, oder Lisa Kreisler. Hast du selbst Bücher vermisst, die dieses Thema Mutterschaft, Schwangerschaft und so weiter mal ein bisschen genauer sezieren?
Also nein, weil ich totale Angst davor hatte, bevor ich selbst diese Erfahrung gemacht habe. Ich hatte kurz vorher angefangen, Rachel Cusk zu lesen. A Life's Work heißt das, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Das habe ich angefangen zu lesen und dann gibt es so eine Horror, dann geht das irgendwie so los, ihre Geburt, und dann habe ich das abgebrochen, weil ich dachte, ich möchte zu dieser Erfahrung, bevor ich sie selbst gemacht habe, keinen Zugang durch Literatur haben. Das wollte ich irgendwie nicht. Und dann, also ich habe auch das Gefühl, das kommt irgendwie gerade viel. Ich habe jetzt gerade das neue Buch von Bettina Wilpert zum Beispiel auf dem Schreibtisch liegen und habe sie auch schon daraus lesen hören. Und ich habe schon das Gefühl, dass da wird gerade die Tür für aufgemacht. Ich habe so ein bisschen Angst, dass die auch wieder zugemacht werden wird, weil ich das jetzt auch schon oft gehört habe. So, oh nee, jetzt schon wieder so ein Mutterschaftsbuch und so. Oder dann habe ich irgendwo gelesen, bei jemandem, der Bücher bespricht für Social Media, Bücher über Elternschaft oder Mutterschaft interessieren mich grundsätzlich nicht. Und das klang irgendwie so sehr cool und irgendwie, das ist es ja auch in einem gewissen Sinne, dass es irgendwie fast feministisch anmutet. So, ich möchte mich nicht da auf diese Erfahrung reduzieren lassen und ich finde es auch, dem muss auch gar nicht so eine Bühne gegeben haben. Aber ich dachte so, wie schade, sowas zu sagen, weil es ist eine wahnsinnig existenzielle, transformative Erfahrung. Und ich glaube, die würde mich auch interessieren. Also das hat mich schon auch immer interessiert, bevor ich selbst die Entscheidung getroffen hatte, Mutter zu werden, mit der ich lange irgendwie auch gehadert habe. Aber einfach, dass die Identität so eine Transformation durchlaufen kann oder was da eigentlich alles passiert, medizinisch, sozial, in der eigenen Geschichte, psychologisch, emotional, das, ja, ich fände es schade, wenn da irgendwie das jetzt wieder zu so einem, ach, die Frauen, jetzt schreiben sie da wieder ihre komischen Bücher über irgendwas.
Es gibt ein Kapitel, das heißt Rakete, das mir sehr gut gefallen hat. Das spielt auch, als die Ich-Erzählerin 33 Jahre alt ist. Und da geht es um so ein kleines Spielzeug, so eine Rakete. Und das wollte sie eigentlich verschenken. Das behält sie dann aber im Regal stehen. Da ist sie selbst noch nicht Mutter. Und dann geht es ganz viel um dieses Nachdenken. Wann geht es eigentlich los im Leben? Welcher Traum ist der Traum, den ich leben will? Wie viel bin ich bereit, für welchen Traum aufzugeben, weil man eben nicht alle Träume gleichzeitig leben kann? Im Prinzip geht es da um ganz wichtige Fragen einer jeden schreibenden Person, eines jeden Schriftstellers, einer jeden Schriftstellerin. Wie schaffe ich es nämlich, zu schreiben und trotzdem einen Alltag zu haben, eine Familie zu haben, Care-Arbeit zu verrichten,
diese Unvereinbarkeit. Hast du für dich da Räume gefunden? Schließt du dich 2 Stunden in deinem, keine Ahnung, in irgendeinem Turmzimmer ein, das du in Berlin gefunden hast? Oder nutzt du die Zeit, die Kita-Zeit oder Schulzeit deiner Kinder? Wie machst du das?
Genau, jetzt kriege ich Soundtrack im Hintergrund. Ich nutze die Kita-Zeit tatsächlich. Ich gehe nicht für mehrere Tage weg. Ich glaube, dafür bin ich irgendwie auch zu... Ich weiß, dass das Freundinnen so machen. Das würde mir irgendwie nicht entgegenkommen. Also ich gehe sehr gerne in die Stabi, ich gehe sehr gerne in Bibliotheken zum Arbeiten. Ich liebe es aber auch im Moment. Früher bin ich das sogar viel öfter in die Bibliotheken gefahren, aber jetzt liebe ich es tatsächlich, wenn einfach der ganze Vormittag die dunkle, stille Wohnung mich wie so ein Kokon gibt und ich arbeiten kann. Und ich finde, mir tut das auch total gut, halt diesen Vormittag für mich zu haben und den Nachmittag dann in so ein soziales Leben draußen in der Sonne auf den Spielplatz gezwungen zu sein. Also mir tut dieses davor, diese Jahre, dieses sehr exzessive Kreisen um sich selbst und das eigene Künstlertum, das... Ich fand das gar nicht so, ich fand das sehr schwer. Also ich hatte da auch immer das Gefühl, es ist so ein faules Leben. So Leute, Mütter, die sich um ihre Kinder kümmern müssen, die sind so, die arbeiten so hart und ich bin so faul. Und im Nachhinein würde ich aber sagen, ich habe total hart gearbeitet, weil das eigentlich ziemlich schwer für mich war, den ganzen Tag so über diese Sachen so endlos nachzudenken. Und es ist auch mal gut, einfach mal auf dem Spielplatz mit dem Eis zu stehen und gar nicht die Ruhe zu haben, um sich was zu fragen über, ja. Eine Sache wollte ich noch, die mir noch ganz wichtig ist, die in dieser Überlegung, Kinder oder nicht Kinder oder wie sehr bin ich Schriftstellerin, wie sehr bin ich Mutter, was brauche ich dafür einen Freiraum und was nicht. Also eine Frage, die sich mir immer stellt und die für mich so ein ganz krasses Spannungsverhältnis hat, was ich nicht aufgelöst habe und es ist aber, glaube ich, auch okay, das nicht auflösen zu können, ist, da clasht für mich irgendwie Feminismus mit so einer Kapitalismuskritik. Und ich dachte früher, glaube ich, immer, es ist total feministisch, sich gegen Familie und gegen Care-Arbeit und gegen dieses Alltagsleben zu entscheiden. Und ich habe mich aber total diesem Leistungsprinzip verschrieben, komplett unkritisch auch. Also so Selbstwert aus Erfolg, aus Leistung, aus wie produktiv ich bin. Und das kam mir, glaube ich, das habe ich so aus diesem Studium auch noch mitgenommen, das kam mir total feministisch vor. Und mich hat das aber total unglücklich gemacht. Und ich möchte auf keinen Fall sagen, jeder findet irgendwie sein Glück dann in der Care-Arbeit oder in der Mutterschaft. Aber es ist, glaube ich, so, dass wenn man in eine Richtung so komplett überkorrigiert, und das war es irgendwie so ein bisschen, das kann einen enorm belasten. Und ich habe es einfach gar nicht verstanden. Ich wusste gar nicht, warum. Ich dachte so, ich lebe dieses befreite, großartige Leben, in dem ich mich komplett meiner Kunst und meinen Gedanken und der Literatur widmen kann. Und ich bin nicht diesem Joch von Alltag, Hausarbeit und Kindern unterworfen. Und ich bin total unglücklich und bin so gestresst. Also ich hatte von Migräne über Verspannung, hatte ich alles. Und das habe ich jetzt nicht mehr, obwohl ich viel gestresster eigentlich bin und viel mehr zu tun habe. Aber ja, glaube ich, dieses, dass man jetzt so eher so pendelt immer zwischen, was ist mir denn wichtig und wo geht es mir um Leistung? Und dann, wenn ich da wieder in die andere Richtung überkorrigiere und denke so, boah, also du machst irgendwie ganz schön viel jetzt irgendwie hier im Haushalt und steuerst hier dieses Schiff der Familie und mir fehlt das Schreiben gerade total, dann knallt es da irgendwie auch immer ein bisschen und da muss man sich irgendwie als Paar halt irgendwie finden und das machen wir aber, glaube ich, ganz gut. Das ist halt sehr viel Arbeit, aber ich habe immer das Gefühl, auf dem Balance-Board zu stehen die ganze Zeit.
Das ganze Leben ist ein Balance-Board. Zu diesem Balance-Board gehört natürlich auch, dass du... Du hast gesagt, du hast eine Tochter, natürlich, die auch erziehst. Und in deinem Roman Große Lieben, da gibt es eine Szene, da ist Maren bei ihrer Großmutter. Da ist sie Anfang 20. Und die Großmutter sagt, die Mädchen heute haben doch verlernt, wie man den Kopf unten hält. Das fand ich einen starken Satz und dachte, wow, was wir Frauen auch dann weitergeben an Glaubenssätzen oder an komischen Mantren oder so. Ich habe das Gefühl, was sich sehr verändert hat, ist, dass man nicht mehr so leicht sagt wie früher, ach, ich erziehe einfach nach Bauchgefühl, das klappt schon, sondern wir sind, glaube ich, eine Generation von Eltern, die sehr viel reflektierter erzieht und auch sehr viel reflektierter mit solchen Sätzen umgeht. Hast du den Eindruck, dass du da sehr reflektiert auch deine Tochter erziehst oder legst du da Wert drauf, dass du nicht solche komischen Sätze weitergibst?
Ja, auch da ist wieder leider das Balance Board. Bei bestimmten Dingen, die ich sehr für mich reflektiert habe, achte ich sehr drauf. Also zum Beispiel Körper. Sie sagt manchmal, wenn sie gegessen hat, oh, jetzt habe ich so einen dicken Bauch. Und dann sage ich immer, du hast keinen dicken Bauch. Dann sagen wir immer, du hast einen mächtigen, prächtigen Bauch und der ist wunderschön und so. Also das, aber dann gibt es so andere Segmente, wo ich immer merke, oh Gott. Also und da gehört für mich zu und das höre ich auch von anderen Müttern, von Töchtern, dass man bei Konflikten oder wenn das Kind laut wird, wenn es irgendein Problem gibt, dann ist man total schnell bei der Außenwahrnehmung und so, oh, ich muss jetzt, nee, gib die Schaufel wieder her, das, du darfst das nicht einfach. Ich bin dann weniger schnell bei dem Unglück meines Kindes als bei der Außenwahrnehmung. Ich will, dass mein Kind kooperativ, einsichtig, ruhig und so weiter ist, was man von einem, von einer Dreijährigen nicht erwarten kann. Ich weiß nicht, inwieweit das gegendert ist oder inwieweit das auch eher so ein Erziehungsding ist, wie generell wir, was von uns als Kindern erwartet wurde und was wir jetzt von den Kindern erwarten. Aber ich habe schon das Gefühl, da so zu stärken, so, nee, deine eigene Position, nee, du hattest schon recht, du hattest das jetzt als erstes. Also das fällt mir bei meiner Tochter, fällt mir das total schwer, vielleicht auch, weil ich mich selbst, das ist eben das Ding, als Mutter, man sieht sich selbst in dem Kind ja immer auch. Und ich sehe da immer total oft, oh nein, ich war halt auch so, ich war eher bossy, ich war auch eher dominant, ich war eher laut als Kind, ich habe viel geredet und dann, ich war nicht besonders bescheiden. Und dann denke ich immer so, oh, das hat es mir auch ganz schön oft ganz schön schwer gemacht und ich wünsche meiner Tochter dann schon manchmal angepasst, bescheiden zu sein, damit sie besser da durchsegelt. Und dann muss ich mich immer wieder so am Riemen reißen und sagen, das richtet auch ganz schön viel Schaden an, wenn du da jetzt irgendwie den Fokus drauf legst. Aber auch da finde ich es, das Balanceboard, schwer, ja.
Als dieses Mädchen in deinem Roman jedenfalls geboren wird, die Tochter, da schreit die ganz laut als gerade Frischgeborene. Und die Mutter sagt, zum Glück, Gott sei Dank, das Mädchen hat Willen. Das fand ich sehr schön, diesen Satz.
Ja, das ist was ich mir von mir wünsche, dass ich diesen, also nicht nur meiner Tochter, sondern überhaupt allen jüngeren Frauen, dass ich das total positiv sehen kann und denen dazu beglückwünschen kann, dass die alles schaffen, sich so rauszunehmen und sich positiv selbst zu sehen, was mir nicht mehr möglich ist. Ich finde das eine ganz furchtbare Vorstellung, dass irgendwie denen, die jetzt kommen, übel zu nehmen, dass sie da es an bestimmten Stellen leichter haben. Also das finde ich ganz schrecklich, was glaube ich aber leicht passiert, ne? Dass man denkt, oh, ich hatte es so schwer und ihr habt es jetzt so leicht und ihr wisst gar nicht und ja, so. Ja.
Also ein Buch, das auf jeden Fall sehr, sehr viele Fragen aufwirft. Vielleicht abschließend noch an dich die Frage, Katharina, du hast jetzt ja wirklich einige Bücher geschrieben, unter anderem diese Silbermeer-Saga, das sind 3 Bände, einer Nordic-Fantasy-Reihe und dann Das fremde Meer und Der Dieb in der Nacht und jetzt Große Lieben. Wenn du dir das so anschaust im Kontext deiner anderen Bücher, hast du das Gefühl, das ist nochmal wieder eine ganz andere Richtung, die du jetzt eingeschlagen hast als Autorin?
Ich habe mich da neulich mit jemandem drüber unterhalten und in dem Gespräch ist mir irgendwie, während ich sprach und meine eigenen Bücher erklärte, ist mir so aufgefallen, ich sagte da, na, ich habe eigentlich 2-mal dasselbe Buch geschrieben, die Fantasy-Trilogie und Große Lieben. Und so fühlt es sich in gewisser Weise, also ich habe beide Male von einem Mädchen, einer jungen Frau erzählt, die über sich hinauswachsen und die irgendwie raus in die Welt muss und da auf Widerstände trifft und irgendwie in so einem dorfartigen, in so einem sehr kleinen, irgendwie schon behüteten, aber auch total repressiven Milieu aufwächst und da irgendwie raustreten muss. Und es ist tatsächlich so, dass ich glaube, die Form, da experimentiere ich einfach gerne und es wird immer so sein und ich liebe die Möglichkeiten der Fantastik und ich werde die auch immer ausloten. Aber ich habe auch ein ganz starkes Interesse an Psychologie, an Entwicklung, an Identität und ja, für dieses Buch war es einfach so, dass ich nach dieser Erfahrung der Geburt das Gefühl hatte, ich muss ganz nah irgendwie hier an diesem Milieu und an dieser Erfahrung bleiben und es wäre kein Gewinn für mich, das jetzt in einer komplett fantastischen Welt spielen zu lassen. Und so offenbart sich mir irgendwie jedes Buch, was es halt braucht oder will. Und ich glaube, für mich gibt es schon einen roten Faden, aber ich kann verstehen, dass es schwer ist, den zu sehen, weil für viele Menschen das Fantastische so weit weg ist und für mich eben nicht. Und ich glaube, das ist auch in Große Lieben drin. Die Figur Maren, die wächst ja auf und hat irgendwie so eine ganz überbordende Fantasie und interessiert sich für Außerirdische und UFOs und schreibt selbst auch irgendwelche fantastischen Geschichten. Und für mich ist das eben das Fantastische tatsächlich sehr nah an meiner Biografie dran und wird deswegen, glaube ich, auch immer ein Teil meines Schreibens sein.
Dann freue ich mich sehr auf dein nächstes Projekt. Aber jetzt erstmal Große Lieben. Vielen Dank, Katharina, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Ja, am Ende von Orte und Worte empfehlen wir uns ja immer gegenseitig ein Buch. Ein Buch, das uns besonders gefallen hat oder das uns gerade besonders am Herzen liegt oder auch fürs Leben entscheidend ist. Jetzt bin ich sehr gespannt, Katharina, was du da mitgebracht hast.
Ja, ich muss tatsächlich erstmal den Titel raussuchen. Der ist nämlich so kompliziert, dass ich ihn abfotografiert habe. Und zwar ist das Buch, das ich empfehlen möchte, mit zerrissenem Schlaf im Gesicht, die Aufzeichnungen und Briefe des Arvet von Sternheim, Band 2. die Jahre 1943 bis 1945. Das ist tatsächlich ein Roman, auch wenn es nicht so klingt. Es ist auch nicht der zweite Band, es ist einfach ein Roman. Der ist bei Matthes und Seitz erschienen. Ich durfte den Korrektur lesen, also ich habe mich relativ intensiv damit beschäftigt. Und ich hätte das Buch nicht gelesen, wenn es nicht einen Auftrag dafür gegeben hätte, weil es geht um den Zweiten Weltkrieg. Und es mutet so ein bisschen an wie ein historisches Sachbuch. Es hat eine sehr lange Einführung, sehr viele Fußnoten. Es ist ein sehr literarisches Buch, ein sehr ernstes Buch. Es ist nichts, was ich mir jetzt so aus in der Buchhandlung, was mich da so anspringen würde. Und es hat mich wahnsinnig bewegt. Es ist sprachlich sehr, sehr gut. Der Autor hat da irgendwie 10 Jahre dran geschrieben. Und es ist aber auch psychologisch sehr gut. Und das hätte ich nicht unbedingt von so einem Buch, was vor allen Dingen mit so einer literarischen Spielerei arbeitet, mit viel Meta und viel Referenzen, hätte ich das nicht unbedingt erwartet. Aber also mich hat es sehr ergriffen, mich hat es sehr bewegt. Und es ist eben auch die Geschichte zweier Liebender in einer schrecklichen Zeit, dem Zweiten Weltkrieg. Ja.
Eine Empfehlung von Katharina Hartwell, die Aufzeichnungen und Briefe des Arvid von Sternheim, Band 2, steht da, die Jahre 1943 bis 1945, herausgegeben von Norman Gagnus, ist erschienen bei Matthes und Seitz. Vielen Dank für diesen Tipp. Ich habe dir auch was mitgebracht. Und zwar lustigerweise auch ein blaues Buch. Du schreibst ja irgendwie auch sehr viele blaue Bücher. Es ist Zufall. Aber ich habe dir mitgebracht von Mirjam Mahn den Roman Issa. Der ist letztes Jahr erschienen. Ich habe ihn aber jetzt vor kurzem erst gelesen. Und ich war sehr beeindruckt und dachte, das passt gut zu dir, weil es eben auch um Frauen, Frauenbiografien und Frauenzusammenhalt geht. Mirjam Mahn ist auch politisch unterwegs, die ist Stadtverordnete in Frankfurt, also auch eine Ecke, die du persönlich gut kennst, Katharina. Sie ist 1989 geboren in Kamerun, ist in Deutschland aufgewachsen und setzt sich sehr ein gegen Rassismus, gegen Diskriminierung und so weiter. Und in diesem Roman, das ist eine deutsch-kamerunische Familiengeschichte, schreibt sie darüber, wie sich das Leben von Issa, das ist die Hauptfigur, ändert, als sie schwanger wird. Die sitzt in der ersten Szene schwanger im Flugzeug nach Kamerun und soll dort sich gewissen traditionellen Ritualen unterziehen, was man dort so macht, damit mit dem Kind alles gut wird, damit mit der Mutter alles gut wird und so weiter. Es ist also die Geschichte einer Suche, einer Neuorientierung und auch einer Verortung. Es geht aber zurück bis an den Anfang des 20. Jahrhunderts, weil sie eben auch die Geschichte der Frauen ihrer Familie erforscht. Also es geht auch um Kolonialismus und so weiter. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen in der Lebendigkeit, in der Ernsthaftigkeit und in der humorvollen Art. Und da habe ich einige Parallelen durchaus zu dir gefunden und dachte, dieses Buch könnte dir vielleicht gefallen.
Ich sehe direkt schon Morgenübelkeit. Das liest sich so leicht in den Babyblogs. Ich dachte, ich hatte eine Vorstellung von, oh, es ist ja fast unheimlich. Das ist immer ein bisschen unheimlich, wenn man was liest, was so nah am eigenen Text dran ist.
Ja, vielleicht ist es ja was für dich oder für jemand, der gerade dieser Folge Orte und Worte zuhört. Mirjam Mahn, Issa. Und dieser Roman ist bei Rowohlt 100 Augen erschienen.
Katharina Hartwell mit ihrem neuen Roman Große Lieben unterwegs mit Anne-Dore in Berlin-Moabit. Anne-Dore, wem würdest du dieses Buch denn jetzt empfehlen? Ist das eher was für Frauen?
Ja, ich bin ja immer keine Freundin davon, dass Bücher über Frauen nur für Leserinnen sind und Bücher über Männer eher was für Leser. Also dieser scharfe soziologische Blick von Katharina Hartwell, die sehr literarische Sprache und ist einfach ein sehr gut gebauter Roman. Das ist etwas für alle, finde ich, die gern etwas über Lebensentwürfe lesen und sich mit der Frage beschäftigen, wie man seine Träume verfolgt und wie man die Träume mit zum Beispiel einer Familie oder einer Beziehung oder seinem Job oder überhaupt der Notwendigkeit, Geld zu verdienen, unter einen Hut bekommt. Also für mich ist dieser Roman wirklich ein ganz starker Roman dieses Frühjahrs, dem ich viele Leserinnen und Leser wünsche.
Also ganz viele Anknüpfungspunkte gibt es da, ich merke schon. Große Lieben heißt dieser Roman, der neue von Katharina Hartwell, erschienen im Berlin Verlag, 352 Seiten, kosten 24 Euro. Diese Folge von Orte und Worte könnt ihr wie die anderen auch nachhören, und zwar in der ARD-Audiothek und auch auf anderen Podcast-Plattformen oder auf den Webseiten von Radio 3 und RBB 24 Inforadio. Und da findet ihr dann auch alle Infos zu dieser Folge, zum Beispiel die Bücher, über die gesprochen wird. Viel Spaß beim Lesen und beim Hören. Ich bin Nadine Kreuzhaler.
Und ich bin Anne-Dore Krohn. Tschüss.
Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Anne-Dore Krohn. Technik Barbara Hingst. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.